Bayern 2, Shalom.
Shalom, Shalom, da sind wir wieder. Wir seien du willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstätel. In unserem jüdischen Kalender haben wir heute den 8. Elul 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage jetzt am Vorabend des Schabbat, am Erev Schabbat, Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Die Behörden haben sich auf einen Täter festgelegt, auf einen Einzeltäter, auf den Rechtsradikalen Bernd V., der seinerzeit schon früh ins Visier der Ermittler geraten war, aber mittlerweile ist er gestorben, ohne sich je vor Gericht für seine Tat verantwortet zu haben. Und so hat gestern die Generalstaatsanwaltschaft München die Akten geschlossen, 56 Jahre nach der Tat. Nachdem sie die Ermittlungen in den letzten Jahrzehnten immer wieder aufgenommen hatte, zuletzt im April 2025. Der Anschlag auf das jüdische Altenheim in München am 13. Februar 1970 gilt damit als geklärt. 7 Menschen hat das Feuer das Leben gekostet, 15 wurden verletzt. Das Feuer, das Bernd V. im damaligen Gemeindehaus mit Altenheim an der Reichenbachstraße im Münchner Gärtnerplatzviertel gelegt hat. Zeugen haben ausgesagt, Bernd V. sei der Ansicht gewesen, dass Juden alles hätten und er sie deswegen anzünden wolle.
Die Holztreppe war das Problem. Der Benzinkanister, der wurde gefunden. Man wusste, es war ein Anschlag mit Benzin auf Holz und es hat so unheimlich gebrannt, dass Leute sich nur aufs Dach retten konnten und keinen Halt fanden.
Charlotte Knobloch erinnert sich an jenen 13. Februar 1970 in München, an die Fassungslosigkeit, an die Empörung und an die Trauer.
Ein Riesenschock für die jüdische Gemeinde, die sich hier schon integriert hatte. Es waren ja auch Anfangsschwierigkeiten. Und es gab auch Leute, die auf diesen Anschlag hin München verlassen haben.
Erst der Anschlag auf ein Flugzeug der israelischen El Al am damaligen Münchner Flughafen in Riem. Dort haben arabische Palästinenser versucht, ein Flugzeug zu entführen. Dabei kommt der Passagier und Jude Arye Katzenstein ums Leben. Als er sich geistesgegenwärtig auf eine Handgranate wirft, um seine Mitmenschen zu schützen. Zichrono Livracha, das Andenken an Arye, soll uns zum Segen werden. Und dann, nur 3 Tage später, am 13. Februar 1970, der Anschlag auf das jüdische Altenheim an der Münchner Reichenbachstraße. Der damalige Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel, zeigt sich erschüttert.
Ich spreche zu den Freunden in aller Welt. Zu den Freunden Münchens, Juden und Nichtjuden, und bitte sie, sich in ihrer Zuneigung zu München nicht beirren zu lassen. Es ist nicht zulässig, aus dem Ort des Verbrechens Schlüsse auf die Haltung und Gesinnung Münchens gegenüber nationalen, religiösen oder anderen Minderheiten zu ziehen.
Thies Marsen ist hier bei uns im Bayerischen Rundfunk der Fachmann für rechtsradikale Machenschaften und Umtriebe. Thies, jahrzehntelang tappen die Ermittler in Sachen Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in München im Dunkeln. Und jetzt, 56 Jahre nach der Tat, hat man sich auf Bernd V. als Einzeltäter festgelegt und gestern die Akten geschlossen. Dieses Mal offenbar endgültig. Lassen wir es nochmal Revue passieren. Thies, was ist vor gut einem Jahr im April 2025 passiert, dass weiter ermittelt wurde? Einmal mehr weiter ermittelt wurde.
Es gab einen neuen Hinweisgeber. Dieser hat tatsächlich diese Ermittlungen vor einigen Monaten schon angestoßen.
Ein Juwelier sollte eine Rolle spielen in der Reichenbachstraße, also in der Straße, in der das jüdische Altenheim damals, muss man ja sagen, war.
Das hängt damit zusammen, dass der mutmaßliche Täter aus dem kriminellen Milieu wohl stammte. Er gehörte zu einem Trio, die haben mehrere Straftaten verübt, unter anderem einen versuchten Einbruch in einen Juwelier am Gärtnerplatz. Als der nicht geklappt hat, danach soll die Tat dann verübt worden sein, der Brandanschlag. Das hört sich so ein bisschen nach einer Spontantat an, eine Art Übersprungshandlung, aber das ist wohl nicht der Fall. Also die Tat war vorher geplant und es wurde auch schon vorher darüber gesprochen. So gesehen muss man tatsächlich von einem Anschlag ausgehen und nicht davon, dass der sauer war, dass der Einbruch nicht geklappt hat und dann seinem schon vorhandenen Hass auf Juden freien Lauf gelassen hat und das Altersheim angezündet hat.
Also keine Frusthandlung. Mich hat es ja richtig überrascht, dass man 56 Jahre nach dem Anschlag doch noch einen Täter ermitteln konnte.
Das war ja die Rede von Leuten aus dem Umfeld der Fatah, palästinensischen Terroristen. Es gab den Verdacht, dass auch aus der linksterroristischen Szene sowas verübt worden ist. Es gab ja wenige Wochen vorher diesen nicht stattgefundenen Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Berlin bei einer Feier zur Reichspogromnacht, wo der Zünder nicht funktioniert hat. Dieser Anschlag war aus dem linken Spektrum.
Und kurz davor den Anschlag auf die El Al-Maschine in Riem, also 3 Tage davor.
Dass es jetzt am Ende sozusagen tatsächlich sich auf einen Neonazi oder auf einen zumindest jemanden, der als Rechtsextremist und als Judenhasser wohl aufgefallen ist, zugespitzt hat, ist jetzt auch nicht überraschend. Aus diesem Spektrum hatten wir diverse Anschläge dieser Art leider ja auch und Morde. Beachtlich die Beharrlichkeit der Justiz, die nach 55 Jahren gesagt hat, wir wollen weiter ermitteln, wir wollen das rausfinden, vielleicht finden wir doch einen Täter. So gesehen, ja, durchaus überraschend.
Was weiß man denn über den Mann, der am 13. Februar 1970 ein Feuer gelegt hat in München im jüdischen Altenheim an der Reichenbachstraße mit 7 Toten? Es heißt ja immer Bernd V. Sei ein glühender Judenhasser gewesen, hast du ja auch gesagt. Und aktenkundig war er ja auch. Was weiß man sonst noch über ihn?
Man weiß, er ist 1944 geboren, er war zur Tatzeit in München wohnhaft. Er stammt aus dem kriminellen Milieu. Eine Tat ist tatsächlich sehr berühmt geworden, mit der er in Zusammenhang gebracht wurde, nämlich der Diebstahl der sogenannten Blutenburger Madonna aus der Schlosskapelle von Blutenburg. Eins der wichtigsten Kunstwerke, Antiquitäten, die es in Bayern so gibt, die ja dann nochmal berühmter geworden ist, weil der Täter diese Madonna dann ausgerechnet bei dem Volksschauspieler Walter Sedlmayr im Keller eingelagert hatte.
Ich wollte sagen, genau, die ist doch damals aufgetaucht, genau, bei Sedlmayr.
Eine skurrile Geschichte tatsächlich. Der ist mehrfach eingesessen und weil er eingesessen ist, gibt es ja auch einen Hinweis darauf, dass er möglicherweise der Täter war, weil er wohl einem Mithäftling gegenüber angedeutet haben soll, dass er für diesen Anschlag in der Reichenbachstraße verantwortlich ist.
Jetzt für uns, für die jüdische Gemeinschaft in München und Bayern, ist es ja doch schmerzhaft, dass der Attentäter und Mörder Bernd V. im Grunde ja mutmaßlicher Attentäter und mutmaßlicher Mörder genannt werden muss, denn es liegt da gegen ihn kein Urteil von einem Gericht vor. Jetzt ist Bernd V. vor 6 Jahren gestorben. Müssen jetzt das Urteil über Bernd V. sozusagen in Vertretung die Geschichtswissenschaftler, die Historiker sprechen?
Das ist ja auch kein Einzelfall. Also wenn ich an die Morde des NSU und die möglichen Mithelfer, die es in München gegeben haben muss und auch in Nürnberg denke, auch dort werden wahrscheinlich erst die Historiker das endgültige Urteil fällen. Oder denken wir an den Doppelmord aus dem Umfeld der Wehrsportgruppe Hoffmann an Schlomo Levin in Erlangen und seiner Lebensgefährtin. Auch dort sind ja immer noch viele Fragen offen. Es gibt viele Mutmaßungen, aber keine Gewissheit. Vielleicht wird es dann doch für immer eine klaffende Wunde bleiben, die nie so ganz verschlossen werden kann.
Bleiben mir noch Fragen offen zum Anschlag auf das jüdische Altenheim im Februar 1970. War jetzt Bernd V. ein Einzeltäter oder könnte er bei seinem Anschlag auf das Altenheim auch Komplizen gehabt haben?
Das ist nicht sehr wahrscheinlich.
Bayern 2. Shalom.
Noch genau 3 Wochen am Freitag, dem 11. September, wenn die Sonne untergeht und es draußen dunkel wird, geht das Jahr 5786 und es beginnt das neue Jahr 5787. Will sagen, noch 3 Wochen und wir feiern unser Neujahrsfest Rosh Hashanah. Bis dahin haben wir noch 3-mal einen Schabbat. Der nächste beginnt in etwa 5 Stunden, denn dann geht hier bei uns in Bayern die Sonne unter. Beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir zurzeit das 5. Buch Mose, den Sefer Dvarim. Morgen ist dran der Wochenabschnitt, die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 49. Dieser Abschnitt heißt Ki Tetze, wenn du hinausziehst. Gemeint ist damit, wenn das Volk Israel in den Krieg hinauszieht. Unser Sefer Dvarim, also das 5. Buch Mose, besteht im Wesentlichen ja aus 3 Reden, die Moses an das Volk Israel hält, kurz bevor er stirbt. Auch im aktuellen Leseabschnitt redet Moses seinen Leuten ins Gewissen, nicht nur was den Krieg betrifft. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger, unserem geschätzten Radioreben und Funkruf.
Wenn du hinausziehst. Dieser Leseabschnitt gehört zu den umfangreichsten und wichtigsten Abschnitten der Tora, denn er umfasst insgesamt 74 Pflichten. Also 74 Mitzvot. Er zeigt eindrucksvoll, wie das Volk Israel sein persönliches und gesellschaftliches Leben gestalten soll. Die Israeliten stehen kurz vor ihrem Einzug in das verheißene Land. Nach Jahrhunderten der Sklaverei in Ägypten und 40 Jahren der Wüstenwanderung beginnt endlich ein neuer Abschnitt ihrer Geschichte. Sie müssen lernen, als freie Menschen zu leben und eine gerechte und verantwortungsbewusste Gesellschaft aufzubauen. Deshalb wiederholt und erläutert Gott durch Moses zahlreiche Gebote, die das Zusammenleben ordnen. Bemerkenswert ist, dass sich viele dieser Gebote nicht mit außergewöhnlichen Situationen beschäftigen, sondern mit dem Alltagsleben. Die Tora spricht über Ehrlichkeit, Mitgefühl, Verantwortung, Rücksichtnahme und den wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. Dadurch macht sie deutlich, dass Heiligkeit nicht nur im Gebet zu finden ist, sondern vor allem in unserem Handeln im Alltag. Viele jener Werte, die in dieser Parascha vermittelt werden, haben bis heute kein bisschen von ihrer zeitlosen Aktualität verloren. So lesen wir in dieser Parascha: Wenn du den Ochsen oder das Schaf deines Nächsten verlaufen siehst, so ignoriere es nicht. Du musst es deinem Nächsten zurückbringen. Dieses Gebot verbietet uns Wegschauen und Ignoranz. Wenn wir sehen, dass ein anderer Mensch einen Verlust erleidet oder Hilfe benötigt, dürfen wir nicht gleichgültig bleiben. Die Tora fordert von uns, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Wir leben nicht isoliert voneinander, sondern als Teil einer Gemeinschaft. Heute finden wir vermutlich keine verlorene Ochsen oder Schafe mehr. Doch wir erleben Situationen, wo dasselbe Prinzip gilt. Wir finden vielleicht eine verlorene Geldbörse, ein Mobiltelefon oder einen Schlüsselbund. Auch in solchen Fällen erinnert uns die Tora daran, dass fremdes Eigentum nicht uns gehört. Wir sollen alles tun, um den Besitzer seinen Verlust zurückzugeben. Ein weiteres zentrales Thema der Parascha ist Ehrlichkeit im Geschäftsleben. Wir lesen: Du sollst in deinem Haus keine unterschiedlichen Maße haben, ein größeres und ein kleineres. Du musst vollkommen ehrliche Gewichte und vollkommen ehrliche Maße haben. Nach jüdischem Verständnis ist Ehrlichkeit weit mehr als eine empfehlenswerte Eigenschaft. Sie ist eine religiöse Verpflichtung. Wer andere betrügt oder täuscht, schadet nicht nur seinem Mitmenschen, sondern verletzt auch die von Gott gewollte Ordnung. Vertrauen ist die Grundlage jeder Gemeinschaft. Ohne Vertrauen können weder wirtschaftliche Beziehungen noch persönliche Freundschaften auf Dauer bestehen, ob im Beruf, im Handel oder im privaten Leben. Fairness, Aufrichtigkeit und Transparenz schaffen Zusammenhalt und stärken das gegenseitige Vertrauen. Besonders hervorzuheben ist der Schutz der sozial Schwächeren. Die Tora fordert immer wieder dazu auf, den Fremden, die Waisen und die Witwen nicht zu vergessen. Bei der Ernte muss ein Teil der Feldfrüchte zurückgelassen werden, damit Bedürftige davon leben können. Diese Gebote erinnern uns daran, dass Wohlstand untrennbar mit Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft verbunden ist. Außergewöhnlich ist das Gebot über den geflohenen Sklaven. Während in den umliegenden Kulturen ein entlaufener Sklave an seinen Herrn ausgeliefert werden musste, gebietet unsere Tora, Du sollst den Sklaven nicht an seinen Herrn ausliefern. Damit setzt unsere Tora einen bemerkenswerten Akzent für Menschenwürde, Mitgefühl und Barmherzigkeit, Werte, die ihrer Zeit weit voraus waren. Immer wieder begründet uns die Tora diese sozialen Gebote mit Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Denke daran, dass du Sklave in Ägypten warst. Die Erfahrung von Unterdrückung und Leid soll das Volk Israel sensibel machen für die Not anderer Menschen. Wer selbst Leid erfahren hat, soll lernen, besonders aufmerksam und mitfühlend gegenüber den Schwachen zu sein. Gerade in den kleinen Entscheidungen des Alltags verwirklichen wir die Werte der Tora und tragen dazu bei, eine gerechtere und menschlichere Gesellschaft zu schaffen.
Es hat gepfiffen und damit geht unsere jüdische Viertelstunde in ihr Showfinale mit unseren Lichtzündzeiten mit den Zmanim. Zur rechtzeitigen, vorschriftsgemäßen und ordentlichen Begrüßung der Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 19.52 Uhr, in Pilsen bis um 19.54 Uhr und in Straubing bis um 19.56 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Innsbruck 19.57 Uhr, München sowie Regensburg 19.58 Uhr, Weiden 19.59 Uhr, Amberg Punkt 20 Uhr, Augsburg sowie Hof 20.01 Uhr, Bayreuth 20.02 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 20.03 Uhr, Bamberg sowie Ulm 20.05 Uhr, Konstanz am Bodensee 20.07 Uhr, Würzburg 20.09 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.14 Uhr. Nu, du sagst gewein, unser jüdischer Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Und wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag ist im bürgerlichen Kalender der 28. August und in unserem jüdischen Kalender der 15. Elul. Wer nicht so lange warten mag oder warten kann, bitteschön, unser Shalom gibt es immer auch als Podcast. Den finden Sie im Netz unter br.de/religion. br.de/religion. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 15. Elul eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gitschabes, Shabbat Shalom und Mevorach. Shasha!